Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch powered by O2. Heute haben wir zwei Legenden im Haus. Mikes Fontanier und Pascal Courouge haben per Video und Foto Hip-Hop in Deutschland dokumentiert wie kaum jemand anders. Und deshalb wollen wir mit Ihnen darüber sprechen, worauf es eigentlich ankommt. Und was ist eigentlich diese Hip-Hop-Ästhetik, die Ihre Arbeit und vielleicht auch den Blick auf Hip-Hop so besonders macht? Das alles in dieser neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janek, langes Wochenende und wir haben uns jetzt gefühlt, glaube ich, fast, also durch die Vorproduktion, 10 Tage nicht gesehen. Lebst du noch? Wie geht's dir?
Moin Nico, ja, ich lebe noch. Langes Wochenende, ich war Freitag auf einer Hochzeit, also dementsprechend intensives Wochenende.
Ich weiß nicht, was war schön ohne mich, ja, wollte ich gerade sagen, war schön ohne mein Generve.
Ja, natürlich, aber es ist auch immer wieder schön, wenn du nach Hause kommst, wenn du ins Büro kommst.
Nach Hause kommen. Und Stammtisch ist ein bisschen wie nach Hause kommen, denn dieses Format liegt uns ja wirklich auch im Haus sehr am Herzen, weil wir hier jedes Mal versuchen, so das Spektrum in dieser wunderbaren Hip-Hop-Kultur so breit und so viel gefächert wie möglich zu machen. Und heute, und das ist ja, ich weiß ja immer nicht, wer kommt. Das muss ich mal ehrlich sagen. Ich weiß das ja nicht. Ich weiß das manchmal so kurz vorher eigentlich. Was auch ganz bewusst ich so halte, weil es mich halt dann noch mehr freut. Und heute hast du Legenden ins Haus geschleppt. Da werde ich ja wirklich, da freue ich mich ja richtig drüber. Weil, so viel Spoiler ich mal vorweg, die beiden sind, A, habe ich viel von denen gelernt und B, sind die der Grund, warum ich seitdem in meiner Instagram-Bio auch so Fotograf zum Beispiel als Wort da stehen habe. Weil ich mir denke, ja okay, so wie die werden will ich auch mal.
Ja, schön, du sagst Legenden und beide verziehen direkt das Gesicht, das ist sehr schön hier. Ich freue mich tatsächlich aber auch sehr auf die Runde. Zum einen haben wir, es sind schon wieder so zwei Gäste, da braucht man gar nicht so viel Vorstellungsworte verlieren. Gefühlt bei beiden stand halb Deutschrap vor der Kamera und nicht nur halb Deutschrap, auch international. Wir haben zum einen Pascal Courouge am Start, schön, dass du hier bist, moin.
Hallo.
Diggi, geht's dir gut?
Mir geht's super. Ich kann mich nicht beschweren. Stressige Zeiten, aber alles gut.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Ja. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Du hast ja ein bisschen was auf jeden Fall da an Themen gerade. Aber kommen wir sicherlich nachher noch zu.
Yes. Und direkt aus der rheinland-pfälzischen Toskana zugeschaltet. Mikes Fontanier, schön, dass du hier bist. Moin.
Gute Jungs, ich freue mich auch.
Ja, der hat ein bisschen Internetprobleme, merke ich. Ne? Mal gucken, wie das mit ihm funktioniert. Ja. In der Toskana scheint das Internet nicht so gut zu sein. Ne? Wie ist sonst das Wetter da?
Ey, Wetter ist Bombe. Internet ist halt ein bisschen langsam, aber da hilft einem die Toskana drüber hinweg.
Ja, das ist okay. Was aber ich ja hier eingangs gesagt habe, und das kann ich vielleicht mal kurz ein kleines bisschen ausführen, ich durfte mit beiden und habe mit beiden schon unheimlich viele Anknüpfungspunkte in meiner eigenen Karriere gehabt und wir haben auch schon mal mit zusammengearbeitet. Es gibt ein wunderbares Format, das ich ans Herz legen möchte, das ist eine Folge im Backspin, in den Tiefen des Backspin YouTube-Kanals, wo ich mit Mikes Fontanier ein Video gedreht habe an einem Tag. Da bin ich runtergefahren nach Mannheim, dann haben wir, mit wem haben wir nochmal gedreht? Mit, wie hieß er? Ich weiß gar nicht mehr, wessen Videos habe. Ich weiß es gerade wirklich selber nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir am das war nicht kredibil. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall an einem Tag gedreht und fertig geschnitten und dort habe ich dann gelernt, wie das mit den Spuren so schnell funktioniert, dass man das an einem Tag fertig machen kann. Kann ich euch empfehlen. Und mit Pascal habe ich bei dem ganzen Wahnsinn, den du ja machst, und wir laufen uns ja auch schon seit 100 Jahren eigentlich immer über den Weg, aber vor allem eine wunderbare Erfahrung gehabt, als wir zusammen auf einer Festivaltour unterwegs waren mit einer Crew,
mit
Chefboss unterwegs gewesen sind. Und ich muss sagen, da habe ich gelernt, was Tempo und Qualität, wie du das in eine Matrix schieben kannst, denn das war ziemlich beeindruckt. Da
wir krass,
da,
stimmt.
Ich weiß noch, wie wir immer um 23 Uhr oder so im Tourbus saßen und du halt den ganzen Tag gefilmt hast und dann rumgequatscht hast und am Ende des Tages stand um 23.45 Uhr ein fertiges Video und ich hatte keine Ahnung, wie du das nebenbei gemacht hast, weil ich gar nicht wusste, ob du überhaupt am Laptop bist. Und ehrlicherweise haben wir ja zwei Protagonisten, die auf jeden Fall eine Menge dazu sagen können. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich stell's mal offen in die Runde. Ist Ästhetik auch der Grund, der euch quasi, also auch die Hip-Hop-Ästhetik, der Grund, der euch dazu bewogen hat, Kameras in die Hand zu nehmen, wofür auch immer?
Nee, bei mir nicht. Bei mir ist eher so das Dokumentieren, ne? Aber ich glaube, das Dokumentarische ist auch schon ein bisschen Teil der Hip-Hop-Ästhetik, ne? Dass da halt auch einfach immer jemand dabei ist, der das, was die anderen Kohlenjungs machen, auch einfach festhält für die Nachwelt. Und das war irgendwie mein Hauptaspekt, ne? Das, was mir am meisten daran gefallen hat, dass ich so der Festhalter bin.
Ja, bei mir war es auch so, vom Look her war es eher so, dass ich so Bilder aus der Grime-Szene gesehen habe, die das so dokumentiert haben und so Schwarz-Weiß-Bilder. Und dann war es auch so, okay, diese Ästhetik hat mich so krass abgeholt, dass ich auch so das alles aus meiner Sicht erzählen wollte und aber auch so diesen dokumentarischen Style da drinne hatte. Und ich glaube aber auch, genau wie die Mikis gerade meinte, dieser dokumentarische Style macht eigentlich einfach auch sehr viel in dieser Hip-Hop-Welt aus, weil es einfach auch immer sehr viel ums Authentische geht. Wobei ich finde, mittlerweile in der heutigen Zeit ist da so, es gibt entweder diesen krass authentischen Style, was ich auch viel mache mit so High-8-Kamera noch und auf VHS irgendwie und sonst irgendwas und richtig nah dran. Und dann gibt's aber diese, wofür ja auch damals die Fame-Fabrik mit Mikis so sehr bekannt war. Das waren ja so mit damals so, ihr habt ja schon gut auf die Kacke gehauen damals. Zu der damaligen Zeit war es schon so, wenn so Fame-Fabrik vor so einem Video stand, war schon so, okay, krass, das ist so Next-Level-Shit, so schon so in die amerikanische Richtung, wo alles so krass, so actionfilmmäßig und sonst irgendwas war. Und ich finde, Es gab immer entweder diese eine Richtung, dieses krass Hollywood-Ding-mäßige, und es gab dann immer dieses krass authentische und straßenmäßige. Ja.
Ja, absolut, absolut. Aber irgendwie halt auch, weil das dann wiederum so ein Musikvideo-Ästhetik ist, ne? Auch die Musikvideo-Ästhetik kann so einen dokumentarischen Charakter haben. Und ja, das voll. Ist auch geil und kommt auch zu den richtigen Mucke, kommt es auch am besten. Aber es gibt halt auch einfach irgendwie Mucke im Rap, die halt irgendwie so eine sehr überzeichnete Ästhetik braucht, weil sie selber halt auch so überzeichnet ist, weißt du?
Ja, komplett.
Ist auch eigentlich quasi ja total komplex, Pascal, weil du das schon ganz gut beschrieben hast, weil die Spannweite hier auch ziemlich groß ist, ehrlicherweise auch von damals bis heute. Die Möglichkeiten sind immer größer geworden und trotzdem auf der Produktion, auf der ich jetzt gerade unterwegs gewesen war, wo wir auch versucht haben, das schon auf einem recht hohen Level zu machen, wurde unheimlich viel mit VHS gearbeitet, um so eine nahe Ästhetik irgendwie herzubekommen. Wie habt ihr dann aber selber euren eigenen Stil dabei gefunden? So, könnt ihr das beschreiben? Ich stelle immer offen in die Mitte. Ich hoffe, einer von euch beiden steigt auf die Frage ein.
Ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Also bei mir war es so, ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock habe. Und das hat Anklang gefunden. Und irgendwie dadurch hat sich dann so ein eigener Stil entwickelt, den man vielleicht auch selber gar nicht so gesehen hat am Anfang, wo dann alle aber sofort wussten, guck mal jetzt so in der Fotografie, krass, das Bild sieht man voll, dass das von dir ist. Und da war ich immer so, warum sieht man, dass das von mir ist? Und dann hat man so unterbewusst irgendwie so einen Stil entwickelt, ohne dass man, also bei mir war es nie gewollt, dass ich irgendeinen bestimmten Stil entwickle. Aber es kommt, glaube ich, automatisch einfach, ja.
Ja, war bei mir ähnlich. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, ich habe einen Stil, aber alle anderen haben das auch immer so gesehen. Und dann habe ich sogar versucht, mit Gewalt dagegen zu arbeiten, irgendwie, ne, extra was anders zu machen. Aber am Ende des Tages hat trotzdem irgendwie jeder gesehen, dass es ein Mikis von der Nähstreifen war, wenn es einer war. Und irgendwie ist das ja auch gut so. Ich glaube aber, dass das eher so aus allem, was man selber so sieht und aufsaugt und halt auch irgendwie fühlt, ne, wenn man da eine Kamera in der Hand hat und da auf Record drückt oder irgendwie auf den Auslöser drückt. Das alles bündelt dann irgendwie in deinem eigenen Stil so. Nico.
Ja, es gibt ja auch einen Nico Backspin-Streifen, ne? Habe ich ja vorhin schon erwähnt.
Ja, absolut.
Aber diese Nähe, die finde ich halt das Besondere daran, Pascal. Und man kann ja man als inoffizielles, wievieltes Mitglied der 117 Straßenbahn hast du in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel Nähe in der Roughness dokumentiert. Wer deinen Weg aber kennt und vor allen Dingen auch durch Bücher blättert, die du in deinem Leben herausgebracht hast, das machst du ja schon seit Anbeginn.
So. Ja, voll.
Diese Nähe suchen, ne, das wollen ja vielleicht aber ein paar mehr. Wie schafft man es denn, dahin zu kommen, um überhaupt diese Nähe so bekommen, um so zu dokumentieren?
Oh, ich glaube, das ist ganz viel Vertrauen. Das ist ganz viel, auf die persönliche Art kommt das hin an. Das ist ganz viel Vertrauen. Das ist ganz viel, wie man selber wahrscheinlich auch drauf ist, was man für ein Typ ist. Bei 187 ist es halt so, da wir sind halt beste Freunde so gefühlt in dem Kreis. Und darum ist es ist diese Nähe natürlich da. Damals, als ich in New York war, war es auch so, weil ich habe halt in dieser Kultur gelebt. Ich bin jetzt nicht nach irgendwie Manhattan geflogen und habe Urlaub gemacht in Manhattan und bin dann in die Bronx oder nach Harlem gefahren und habe dann irgendwie einen Tag lang da irgendwelche Leute fotografiert. Und ich habe wirklich in der Bronx gelebt. Die meisten meiner Freunde kommen aus Harlem und ich war da halt Teil von und dadurch entstand halt auch immer diese Nähe, glaube ich, bei mir. Und das haben Leute auch immer irgendwie, ich habe irgendwie das, viele sagen mir, man vertraut mir immer relativ schnell und ich habe so eine angenehme Art, also keine Ahnung, ich habe es noch nie missbraucht, von daher ist es halt immer noch so. Und ja, ich glaube, dadurch entsteht diese Nähe, dieses sehr viele auch mit der Kultur natürlich befassen und wissen, was passiert und wissen, was man zeigt. Und ja, ich glaube, dadurch entsteht das Ganze.
Mikis, warum haben Leute zu dir Vertrauen gefasst und dich die Sachen machen lassen, damit Mikis Fontanier Streifen draus wird? Kannst du das rückblickend so beschreiben?
Digga, weil es motherfucking Mikis ist, Alter. Ja. Der Typ ist Legende.
Ja, genau. Aber ich wollte immer von ihm her, mal gucken, was er dazu sagt.
Ich denke einfach, dass das schon auch so eine Superkraft ist, ne? Die sowohl Pascal als auch ich irgendwie mit uns schleppen. Einfach so eine Art von Superempathie, dass man irgendwie auch dann direkt so auf einer Welle mit den Leuten sein kann, weil man sie halt versteht. Ob das irgendwie außerhalb von Hip-Hop auch so ist. Ey, ich habe die letzten Jahre, wo ich viel Pop und Schlager gemacht habe, gemerkt, ja, ist schon auch mit Leuten, mit die jetzt nicht so mit mir im Hochhaus aufgewachsen sind, ne, und die irgendwie halt so die typischen Hip-Hop-Ghetto-Kids sind, mit denen habe ich das auch. Und das ist Pascal mit Sicherheit auch aufgefallen. Wir haben schon mal gemeinsam mit Messi gedreht, da war es ähnlich. Da waren wir auch mit dem einfach cool, weil der sich gedacht hat, ey, das sind hier nicht die Schlipsträger, die jetzt den Stock im Arsch haben, sondern die sind halt irgendwie cool, mit denen kann man rumhängen.
Ja, und das stimmt.
So ist es da irgendwie bei meinen Videos auch, ne? Wenn man jetzt natürlich irgendeine Scheiße abgibt da am Ende und man nur der coole Typ war, der halt am Ende so ein Kackvideo abgibt, dann werden die auch nicht wiederkommen. Aber wenn das halt beides irgendwie miteinander Hand in Hand geht, dann ist das, glaube ich, schon auch geil für die Leute, jemanden so in der Crew zu haben, der einfach dokumentiert auch, ne? Der einfach mit dabei ist. Weil Hip-Hop ist einfach eine scheiß coole Sache. Und während man das macht, da weiß man das auch. Und da will man auch, dass das irgendwie jemand dokumentiert, was wir hier für einen coolen Scheiß machen. Weißt du, was ich meine?
Liebe es.
Ja, Pascal, du hast ja eben schon USA immer ganz kurz angesprochen. So, was hast du für Unterschiede so festgestellt zwischen den USA und Deutschland? Du hast ja eben so von dieser Nähe gesprochen, mit dem Vertrauen und so. Gab es da irgendwie, sind die Amis da anders als die Deutschen?
Nee, im Grunde nicht. Im Grunde sind die genauso wie die Deutschen. Ich glaube, der einzige Unterschied bei den Amis ist, dass die Grenzen nach oben hin noch mal weiter offen sind. Im Sinne von, wenn Budget in den Raum geworfen wird oder benutzt werden muss, dann sind da natürlich noch sind die Grenzen da nicht so schnell erreicht wie in Deutschland. Aber ansonsten tut sich dem Ganzen gar nicht so viel, muss man sagen. Was aber auch vielleicht damit zusammenhängt, früher war es ja so, dass sehr viel rübergeschaut wurde über den großen Teich, so gerade in der Anfangszeit von Hip-Hop, dass sehr viel auch nachgemacht wurde teilweise. Und mittlerweile hat sich da eine komplett eigene Kultur draus entwickelt. Aber so ästhetikmäßig und so ist es schon immer noch recht ähnlich, würde ich sagen, wenn nicht sogar. Also Musikvideoproduktion mittlerweile sind vielleicht sogar besser in Deutschland mittlerweile als in Amerika, so vom Dings her, weil das in Amerika wiederholt sich vieles sehr langsam, finde ich, und alles wirkt irgendwie gleich. Aber ja.
Da muss ich mal kurz hinterher, denn Kreativität ist ja ein ganz entscheidender Faktor in dieser Kultur und dann, glaube ich, auch in der, wie du so dokumentieren und lesen möchtest. Und Pascal, du hast ja vorhin erzählt, Mick ist mit Fanfabrik und dem Label drauf, das war immer, oh, okay, da kommt was. So. Trotzdem waren die Budgets ja nicht vorhanden. Mikis, erklär mir mal bitte, wie man es schaffen kann, Dinge so gut wie möglich, wie im Zweifel Vorbilder oder Konkurrenz in den USA aussehen lassen zu können, ohne mit dem gleichen Budgettopf arbeiten zu dürfen.
Darf ich ganz kurz einsliden?
Gerne.
Ich glaube, niemand schafft das, bis auf die Hip-Hop-Kultur so krass, das so auszusehen lassen. Ich glaube, Mikkels wird mir, also es schafft einfach niemand, wenn, egal ob Werbeproduktion oder sonst irgendwas, die kommen dann an und sagen, ja, aber, und man denkt sich immer so, ey, wir im Hip-Hop schaffen das auch. Also es ist wirklich unfassbar. Also es ist wirklich krass.
Werbespot, also, 10 Millionen Budget. Ach komm, wir machen es für 500.000. Und sieht geil aus.
Ja. Ja, so ist es auch. Aber warum das so ist, ich glaube einfach, dass das halt so auch aus dem Hochhaus kommt einfach, ne? Ich meine, Hip-Hop kommt aus dem Hochhaus, wir kommen aus dem Hochhaus und dann sitzt du halt da irgendwie rum und musst aus den kleinsten Mitteln, die du hast, irgendwie das Größte rausholen. Und dann machst du das halt auch. Was hast du denn auch für eine andere Möglichkeit? Und dann lernst du natürlich auch ein paar Tricks, ne? Da war natürlich auch ganz viel Greenscreen. Das heißt, da bleibt dann halt sehr viel Arbeit einfach an mir hängen, ne? Wenn du es dann auf Stunde runterrechnest, dann hast du dann so einen Stundenlohn von 2,50 Euro, aber ziehst halt da trotzdem durch, damit es dann halt auch so fett aussieht irgendwie, ne? Weil das sind halt auch irgendwie deine Helden, die da vor der Kamera stehen. Und dann willst du natürlich auch, dass die wie Helden aussehen, so.
Gibt es eine Deutschrap-Ästhetik, die sich irgendwann emanzipiert hat von dem, was man vielleicht sonst vorher aus Vorbildern versucht hat, sich zusammenzubauen?
Ich denke nicht, ne? Ich denke, das ist immer in Bewegung, ne? Weil Hip-Hop halt auch immer in Bewegung ist. Und da kommt so viel dazu und es fällt Altes weg und Altes wiederholt sich und dann ist die Ära gerade Vintage und dann ist die nächste Ära gerade Vintage. Dann wird sich ein bisschen was davon geholt. Und es gibt mit Sicherheit einen Unterschied, so ein bisschen Ästhetik Europa und USA, ne? So wie es halt auch Asien und keine Ahnung was, da mit Sicherheit auch eine eigene Ästhetik gibt. Aber nichts, was da einen aufhalten würde, das nicht exakt auch hier zu machen. Also wenn jetzt eine Shirin David mit einem K-Pop-Video um die Ecke kommt, wird es trotzdem alle abfeiern. Obwohl es keine europäische Ästhetik hat in dem Sinne, ne? Aber trotzdem siehst du hier halt mehr Fußballerklamotten und Trainingsanzüge in den Videos als vielleicht in Amerika.
Was sagst du, Pascal?
Stimme ich so zu. Also ich glaube auch, diese Ästhetik gibt es nicht so richtig. Die entwickelt sich immer weiter und immer ändert sich immer wieder. Was halt aber auch, ich glaube aber, es gibt eine Handvoll kreative Menschen in diesem Hip-Hop-Bereich, die diese Ästhetik bestimmen aber. So zum Beispiel, keine Ahnung, Famefabrik kam und auf einmal sahen die ganzen Videos Hollywood-mäßig aus und dann wurde das natürlich auch nachgemacht von irgendwelchen anderen Leuten. Dann kam irgendwann, diese Halt-die-Fresse-Videos kamen um die Ecke und da waren auch alle so krass, diese One-Takes, wo die Leute einfach so durchlaufen und so, hat auch irgendeine gewisse Ästhetik. Und Spectre, diese ganzen Videos, hatten auch eine gewisse Ästhetik. Dann kamen so Leute daran, die das nachgemacht werden. Dann kamen wir irgendwann, ich meine, vor diesem Ecstasy-Video mit Frauenarzt und Bones gab es auch nicht viele Videos, die wieder komplett auf so einer Filmkamera gedreht worden sind. Und danach hast du dann auch wieder ganz viele Videos gesehen, die genau in dieser Ästhetik gedreht worden sind. Also ich glaube, es gibt so immer so Momente in gewissen Zeiten, wo da so gibt's so einen Vorreiter und dann springen da ganz viele rauf und dann bis wieder der nächste Moment kommt, wo wieder was geändert wird. Aber es ist aber auch gleichzeitig gut durchmischt in Deutschland und also so richtig so eine komplette Sache, wo man sagt so, ey, genau das wird jetzt, ist überall der Fahrschein, gibt's glaube ich nicht, aber einfach weil diese Entwicklung immer wieder da ist. Und ich glaube auch, um die Frage nochmal ein bisschen zurückzudrehen, was meinte, warum diese Budgets, warum man das hinkriegt in Hip-Hop, ist, glaube ich, aber auch, weil wir sind ja alle, wir haben es ja alles selber beigebracht. Wie heißt es, Autodidakt oder so? Heißt das so? Mhm. Ja. Also ich glaube, Mickens ist, glaube ich, auch nicht wirklich zur Schule dafür gegangen. Ich bin nicht, also wir sind ja alle so Kids, die irgendwie irgendwann mal vor irgendeinem Rechner saßen und sich irgendein Schnittprogramm oder irgendein Fotoprogramm runtergeladen haben und das ausprobiert haben und einfach nur, und wir kennen diese Grenzen, die Unis oder so vorgeben, die kennen wir gar nicht. Also weil uns das nie eingetrichtert wurde in unseren Kopf. Und ich glaube, das zieht sich sehr viel durch die komplette Kultur, aber auch und auch durch die Arbeit. Und das ist, ich glaube, das Gleiche ist so sehr zu vergleichen mit dieser Skateboard-Welt. Da ist es ja auch super ähnlich.
Ja, absolut. Wir wissen nicht, wie es gemacht werden soll, aber wir wissen, wie es gemacht wird halt, ne?
Genau. Was würdet ihr beide denn, ihr seid ja nun jetzt wirklich lange dabei und habt irgendwie viel mitgemacht, was würdet ihr denn sagen, so dieses in Anführungsstrichen, das Drumherum um die Musik. Also sei es jetzt Deutschrap-Videos, sei es, weiß ich nicht, Artworks, Fotobücher, was es halt alles so gibt. Was für eine Rolle spielt das Ganze eigentlich noch so? Weil früher war es ja irgendwie, klar, es kommt eine Single, es kommt ein Video dazu. Das ist ja alles heute irgendwie ganz, ganz anders. Hat sich das, ja, wie hat sich da eure Wahrnehmung einfach drauf verändert?
Ich glaube, das ist einfach so heute wichtiger als jemals zuvor. Ne? Das ist der Content, von dem alle reden. Das ist jedes Foto, was Pascal schießt, jedes Video, was da gedreht wird, auf jedem Videodreh nochmal 10 TikToks dazu und noch 3 Instagram Reels sich ausgedacht und so. Also das sind schon fast Content Days, ne? Wenn man ein Video drehen lässt und dann vielleicht auch noch einen Fotograf am Set hat. Da macht man einfach Content für die nächsten 2 Wochen, 4 Wochen, je nachdem halt, ne? Und das ist halt einfach auch aufgeteilt, ne, in so verschiedene Level einfach. Und da ist mit Sicherheit bei einem Song-Release das Musikvideo halt auch das höchste Level, was man dann da raushauen kann, ne? Auch wenn es Hits gibt, die es einfach über TikTok entstanden sind oder über ein Instagram-Reel geschafft haben, ist es trotzdem so eine Frage von Platzierung einfach, ne? Also, keine Ahnung, wenn jetzt alle Fotos von 187 scheiße wären, einfach scheiße, dann wären die auch woanders platziert, ne? Man würde sich die anders angucken, man würde sich denken, ja, okay, die machen irgendwie geile Mucke, aber denen ihre Fotos sind einfach scheiße. Dann platziere ich die jetzt in meinem Kopf bei jemand anderem, ne? Auf einer anderen Höhe irgendwie, als wenn Pascal einfach geile Fotos schießt und man sich das anguckt und sich denkt, ja, okay, das ist da oben platziert. Das ist nicht nur wie es abgemischt ist und was für Beats die haben, wie ihre Stimmen klingen, sondern halt auch eben, wie es aussieht, da oben platziert. Und bei der Menge an Künstlern und Musik, die da rauskommt heutzutage, da muss man platzieren. Wenn man da oben mitspielen will, dann zieh dir eine Krawatte an, so im bildlichen Sinn gesprochen.
Ja, ich glaube auch, das ist super wichtig heutzutage, einfach wegen dieser Schnelllebigkeit in der heutigen Zeit, ist es einfach so wichtig, irgendwie irgendeine Art von Output zu haben und irgendwas Visuelles, das ist ja auch immer mehr, ich meine, man sieht es auch an den Social-Media-Plattformen, dass irgendwie sehr viel Bewegtbild immer krasser wird, jetzt selbst da so gepusht wird. Und das ist einfach super wichtig, einfach irgendwelche Art von Weise, dass Leute irgendwas sehen, vielleicht auch Leute sich mit irgendwas identifizieren können, dass sie irgendeinen Eindruck von irgendwas haben. Und das da führt heutzutage, glaube ich, gar kein Weg mehr drumherum.
Habt ihr denn in eurer persönlichen, also so wie ihr wahrgenommen werdet, irgendwie auch eine Veränderung gespürt? Weil ganz übertrieben gesagt, könnte man ja heute jeder x-beliebigen Person ein gutes iPhone in die Hand drücken und dann sehen die Fotos halbwegs okay aus, die Videos halbwegs okay aus. Habt ihr da irgendwie eine Veränderung wahrgenommen?
Boah, natürlich kann man jetzt jedem Typen oder so Kamera in die Hand drücken, aber es sieht ja immer noch ein bisschen anders aus. Also es ist ja nicht 1:1 gleich. Also klar, ich glaube, mittlerweile ist man auch, weiß ich gar nicht. Ja, keine Ahnung.
Ich denke, ja ein bisschen die Wertschätzung schwierig. Der eigenen Arbeit. Spürt ja. Ihr, dass die da ist? Ich meine, ihr beiden seid auf jeden Fall. In eurem Feld ja Institutionen, deswegen ist die Antwort vielleicht einfacher, aber vielleicht auch links, rechts geguckt auf jüngere Generationen, die ihr seht und die ihr vielleicht begleitet, die ihr mitbekommt.
Ja, ich denke schon. Das ist also nicht nur so wertgeschätzt im Sinne von, dass die das mögen, ja, sondern halt auch einfach, dass die verstehen, dass jetzt, wenn ich jetzt jemandem irgendein Handy in die Hand drücke, ne, der ist am Set und der macht da auch mit seinem Handy noch ein paar Fotos. Und vielleicht ist da sogar noch eine KI dahinter, die die Fotos dann gut macht, auch wenn der Typ der letzte Idiot ist, ne, und das schön framed und da einen Filter drüber legt oder sowas. Und dann sind das echt brauchbare Fotos. Dann ist das irgendwie so wie das Vorschnibbeln beim Kochen. So, da muss immer noch am Ende irgendwie ein Koch da sein, der das würzt und der das lecker macht, ne? Aber der will natürlich nicht unbedingt die ganze Arbeit machen und auch die ganzen Paprikas und Zwiebeln schneiden. Dass dann da Leute am Set sind, denen du auch diese Aufgaben an die Hand geben kannst, auch heutzutage mit einem Handy. Und das kann wirklich der letzte Depp sein. Und es kommt trotzdem gut geschnippelte Zwiebeln bei raus. Dann ist doch Bombe. Trotzdem wissen die Leute irgendwie, ach, das ist der Fettsack, das ist der Koch. Der macht's am Ende lecker. Und das ist die Wertschätzung, die ich mir wünsche, was? Und da kriege ich auch. Das ist schon in Ordnung so.
Das finde ich sehr, sehr schöne Vergleiche an der Stelle. Wir sind eingestiegen so ein kleines bisschen damit, dass es dokumentarisch ist, was ihr da macht und daraus die Ästhetik quasi in die Welt hinaus transportiert. Das habt ihr in Video-Fotoform viel gemacht. Pascal, du hast ja auch schon das eine oder andere Buch rausgehauen und dein Thema, das du mitbringst, hat, oh Wunder, auch so ein bisschen mit dem Bereich zu tun.
Überraschung.
Bring's mal rein, damit wir mal drüber reden können.
Ja, Buch produzieren im Hip-Hop. Wie sinnvoll haltet ihr das Ganze?
Die Frage könnte ich dir zurückstellen, direkt in Form von, fühlt sich das für dich im Moment, also du hast ja ein neues Buch, kommt noch,
es ist gerade vorbestellen kann man es, aber es ist in der Produktion aktuell, ist es jeden Moment fertig.
Und wenn ich dir dabei so folge in Social Media, dann merke ich schon so ein bisschen Pain in the ass, einfach auch in dem Wahnsinn des Projektes, sowas machen zu wollen. Mhm. Aber trotzdem würdest du diese Frage wahrscheinlich immer mit einem klaren Ja beantworten, oder?
Ja, aber ich sehe es für mich auch so als Herzensprojekt. Ich mag es irgendwie, Fotos, ist ja ein Fotobuch, und ich mag es, Fotos mal gedruckt zu sehen, ich mag sie gerahmt zu sehen, ich mag sie als Buchform zu haben, und ich arbeite ja so viel, es ist ja alles Social Media fast nur noch, was man so macht. Und da ist es schön, einfach wie so ein Handwerker seine Arbeit einfach mal in der Hand zu halten. Und darum mache ich es eigentlich, um für dieses Gefühl, also ich mache es mehr für mich und hoffe natürlich auch, dass ich irgendwelchen Menschen damit inspirieren kann und dem was weitergeben kann. Aber ich frage mich, also wirklich, wie lange, weil es findet ja auch immer wieder ein Generationswechsel statt und die Leute werden älter und die Jüngeren interessiert es vielleicht auch gar nicht mehr, so Bücher. Und ja, dann ist die Frage, wann da das Ende ist, vielleicht auch oder nicht. Also ich würde es immer weitermachen, einfach auch für mich, trotz des Hustles und so, weil es Riesenkopfschmerzen sind alles, aber ja.
Die Frage gebe ich mal offen bei euch im Raum, weil ich sitze hier vor einer Wand mit 1000 Büchern und da lege ich auch jede Woche immer wieder Neues rein, weil ich auch einfach die Wertschätzung und den Respekt so sehr vor dem habe, was da produziert wird. Aber Mikkes.
Ja, das ist genau, was du sagst, Wertschätzung, ne? Das ist wie viele Leute sind dann noch da draußen, die deine Kunst dann so sehr wertschätzen, dass sie so haptisch haben wollen? Und ich glaube einfach, dass das nie so aussterben wird, dass es sich nicht mehr lohnt. Ne? Also zumindest, wenn man es mit Liebe noch ein bisschen aufwiegen kann. Weil ist ja auch so ein bisschen wie die Vinyl. Ne? Die Vinyl verkauft sich ja auch besser als jemals zuvor.
Stimmt.
Und hat halt einfach eben diesen großen Faktor, dass so das zu Hause stehen hast und jemand kommt in dein Zimmer und weiß sofort, ah ja, alles klar, der ist Kendrick Lamar-Fan oder was auch immer, ne? Weil da steht halt die Vinyl und nicht die MP3 ist irgendwo auf deinem Rechner versteckt oder in deinem Spotify-Profil. Es ist halt einfach irgendwie was anderes. Und ich glaube, dass deshalb auch Fotobücher niemals aussterben, weil das einfach irgendwie was ganz anderes ist, wenn das so vor dir auf dem Tisch liegt und es ist ein großes, schweres Buch und du blätterst da drin rum und du spürst dieses Papier. Also ich habe auch einen riesigen Ordner von Screenshots, ne? Einfach Screenshots aus meinen Videos. Meistens nicht größer als 2000 Pixel, so. Also nichts, was man drucken kann. Aber jetzt mit den KIs, die mir das schön aufblasen und so, ist meine Hoffnung, irgendwann mal ein schönes Fotobuch aus Screenshots machen zu können, auch wieder auferlebt. Ne? Und
geil.
Da ist mein Feuer wieder entfacht. Da muss ich mir ein paar Tipps abholen mal von Pascal.
Easy, jederzeit.
Ja, also ich würde da total mitgehen. Ich glaube auch, diese Fotobuchgeschichte, das wird, der Vinylvergleich war schon passend, das wird nicht sterben. So, also ich gehöre auch total zu den Leuten, die sich so Bücher einfach übel gerne angucken, weil ich auch einfach, was Fotos angeht, relativ talentfrei bin. Also wenn ich Fotos schieße, dann sieht man, dass ich die geschossen habe, aber im negativen Sinne, weil dann irgendwie die Perspektive und alles ein bisschen schief und krumm ist. So, deswegen dann so ein richtig geiles Fotobuch in der Hand halten, da durchgucken. Das hat einfach eine ganz, ganz andere Qualität als jetzt, weiß ich nicht, die Galerie auf dem iPhone, die voll ist mit irgendwelchen Konzertbildern, die man sich dann doch nie wieder anguckt. Da nimmt man dann halt einfach ein Buch. So, und Nico, du hast dein Regal hier eben angesprochen, so, da ist von A bis Z irgendwie alles drin. Das macht einfach richtig Spaß, da reinzugucken, auf jeden Fall.
Ich frage mich, ob wir dann vielleicht auch dann trotzdem da auch eine sterbende Generation sind. Auf der anderen Seite hängt es ja auch sehr mit der Verbindung der Menschen, die das potenziell erwerben wollen und sollen, mit dem Macher zusammen. Und Pascal, das ist dann der letzte Ball, den ich zurückspielen kann in dem Thema. Merkst du dann aufgrund der Fans, Follower deiner Arbeit, dass dort weiterhin diese Wertschätzung vorhanden ist, dass sie Bock drauf haben, dass sie warten. Ihr habt lange genug gewartet, dass ein neues Fotobuch erscheint.
Ja, voll. Also ich merke schon, die Leute, die haben Bock drauf und sind da hinterher. Und ich bin da in einer sehr, sehr glücklichen Position, würde ich mal behaupten. Und ja, also es ist schon Selbstläufer, es ist jetzt nicht. Man muss schon immer noch sehr viel tun dafür. Aber gerade in der heutigen Zeit, wo man das so krass merkt, mit kein Mensch hat mehr irgendwie Kohle und weiß nicht mehr, was morgen passiert, so gefühlt. Aber doch, ich bin da schon in einer sehr glücklichen Position und kriegt da auch immer gutes Feedback von den Leuten zu und Leute freuen sich drüber und so.
Was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Das ist auch wieder ein dokumentarisches Buch über die Zeit, ne?
Ist ein dokumentarisches Buch, knüpft genau da an, wo das letzte Buch aufgehört hat. Das letzte Buch hat mit 2017 hat aufgehört mit dem Covershooting von Wolke 7 und genau da fangen wir an. Und dann zieht sich das so über viele, viele Etappen auf jeden Fall über, keine Ahnung, David Beckham, warst du dabei, Mikis? Ja, ne? David Beckham? Ne? Ah, okay. Dann David Beckham war da, ist mit drin, Tiger ist mit drin, DJ Khaled, ganz viel 187 Tour-Sachen, Palmos Plastic 2, der komplette Entstehungsprozess, ganz viele Festivals mit anderen Künstlern, sehr viel auf jeden Fall. Im Grunde ist es ja nur das, was ich gemacht habe über die Jahre und das zeigt es und das, ist aber auch noch nicht die ganze Geschichte. Also ich könnte rein theoretisch wäre dieses Buch, wären drei Bücher gewesen. Also es gibt noch zwei weitere, die danach kommen, bis man so fast auf den Nullpunkt ist.
Das ist auf jeden Fall viel Futter, was da noch kommen kann. Die Leute können sich darauf freuen. Wann kommt's jetzt? Nur mal ganz kurz, um dann die Werbetrommel mal kurz zu Ende zu rühren hier.
Eigentlich jetzt in den nächsten, ich muss gucken, es gab so Papierlieferschwierigkeiten wegen der aktuellen wirtschaftlichen Situation und da warte ich gerade, aber die sind auf jeden Fall, es gibt auch wieder so eine Box, da war ich heute gerade bei den T-Shirt Drucker, den Siebdrucker und habe mir das alles angeguckt und die ersten Samples rausgeholt, beziehungsweise die ersten fertigen Shirts rausgeholt und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Druckerei, dass das Buch komplett ready wird. Und das sollte ich aber jetzt in den nächsten Tagen sollte es soweit sein. Und dann weiß ich genau, dann würde ich direkt ein Release-Datum, aber es gibt so kein komplettes Release-Date, weil ich so die letzten paar Male da so ein bisschen in so Fettnäpfchen getreten bin, wo ich dann sagte, okay, es soll dann und dann kommen und dann, wir müssen noch mal darauf warten und darauf und dann hat sich alles verspätet und jetzt bin ich so, okay, komm, wir halten das so ein bisschen offen und ja.
Es kommt, wie es kommt. Und genau das macht es halt auch zu einem menschlichen Produkt von for us, by us, von Hip-Hop-Kultur für Hip-Hop-Kultur. Ja. Etwas, Mikis, was bei deinem Thema, das du mitbrachtest, ja eventuell irgendwann verloren gehen könnte. Hau das Thema rein.
Allerdings, ich würde mit euch gern über KIs sprechen. Natürlich ist das wahrscheinlich so viel überall gerade, dass man gar keinen Bock hat, mehr darüber zu sprechen. Aber grundsätzlich, da diese generativen KIs so viel Presse bekommen, ne? Also die etwas gestalten, nennen wir es auch immer so, ist das, glaube ich, auch schon etwas, wo man im Hip-Hop mal drüber reden kann. Weil,
habt ihr Angst davor?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ne? Ehrlich gesagt finde ich persönlich, dass die KIs uns einfach nur Arbeit abnehmen, die wir eh nicht machen wollten. Und dementsprechend uns... Ja, genau. Das Zwiebelschneiden machen jetzt auch diese Roboter für uns. Und das ist natürlich ziemlich geil, ne? Weil dadurch ergeben sich natürlich Möglichkeiten, die sich vorher einfach auch nicht ergeben haben oder einfach sehr teuer oder sehr zeitaufwendig waren, ne? Sie zu machen. Auch im generativen Bereich, also selbst das Erschaffen, selbst da können die uns helfen. Aber grundsätzlich... glaube ich schon, dass man da über Regeln nachdenken muss einfach. Ne? Ich glaube nicht, dass man das jetzt einfach laufen lassen kann auf Friede, Freude, Eierkuchen, weil dann wird es uns auf jeden Fall irgendwelche verrückten Dinge bescheren. Sowas wie ich euch auch schon geschrieben habe. Ne? Es kann ja durchaus sein, dass es dann irgendwann nur noch den Song gibt und ich suche mir den Interpreten aus. So, okay, ich höre mal kurz, ob Ed Sheeran das ganz gut macht. Nee, quält mir nicht, dann nehme ich Drake. Aber vielleicht ist es am Ende dann einfach... völlig egal, weil niemand von diesen Menschen mehr am Leben sein muss und niemand muss mehr irgendwas an echten Gefühlen da reinlegen und so. Und das wäre natürlich auch für die Authentizität von Hip-Hop echt schlimm. So.
Pascal, komm, mach mal.
Ja, ich finde das Thema auch super spannend, KI. Ich glaube, ich glaube aber, man muss lernen, damit zusammenzuarbeiten vielleicht. Es könnte vieles erleichtern auch, glaube ich auch. Und viele Sachen, man müsste ja gucken, manchmal nervt es. Ich habe ja gerade Obama fotografiert und habe irgendjemand so ein Bild von mir und Obama gezeigt. Der meinte so, hä, ist das KI jetzt oder was? So, nein, das ist nicht. Und bei irgendwas war so auch so, hast du mit KI gemacht? Also nein, das ist echt. Das ist so ein bisschen, in dem Sinne nervt so ein bisschen.
Ja, kann ich verstehen.
Aber ich finde es auch super spannendes Thema gerade. Und genau, man muss halt gucken. Also ich glaube, am Endeffekt, ganz ersetzen wird es halt nicht, weil dieses Gefühl muss halt da sein. Und dieses Gefühl kann halt mit der KI nicht gebaut werden. Casey Neistat, kennt ihr? YouTube-Vlogger aus New York. Und der hat tatsächlich mal einfach so, weil er relativ bekannt ist, hat er komplett mit KI einen Vlog sich skripten lassen und hat den 1:1 genauso gedreht und alles. Und man merkte so, das war schon sehr gut, aber es fehlte halt diese Emotion fehlte halt. Also diese ganze, und ich glaube, da wird es dran nicht scheitern, weil es wird ein guter Bestandteil unseres Lebens und wird vieles erleichtern, aber ja, aber man muss halt gucken, inwieweit wird es, wo sind die Grenzen des Ganzen, ne? Also irgendwie hat irgendjetzt einer, ich habe letztens irgendeinen Podcast gehört, da wurde geredet über ein Collabo-Album zwischen Biggie und Tupac auf KI basierend. Hä?
Digga, das macht mich sauer.
Ja. Mich macht das sauer. Das ist halt eine Grenze, wo ich sage, okay, das ist so einer too much irgendwie.
Ja, mich macht das auch sauer, aber hören will ich es trotzdem so. Also,
bitte?
Weißt du was? Mich macht das auch sauer, aber hören will ich es trotzdem.
Ja, ich würde es auch hören, aber trotzdem hören. So.
No, den Schritt gehe ich nicht. Es gibt ja schon so viele KI-gesagten Dinger und keine Ahnung, Jay-Z rappt irgendwas auf Deutsch und so, ganzen Schnickschnack, was alles schon. Ich höre es mir nicht an. Ich möchte an der Stelle ich weiß auch, das wird nicht veränderbar sein, das wird da sein und man wird irgendwie, wie sagt Pascal so vorrichtig, wie man da irgendwie einen Weg finden, um damit umzugehen oder auch damit zusammenzuarbeiten. Aber diese Spielereien gerade, die zerstören mir noch ein bisschen mein Gefühl von, nee, das ist, ich will jetzt kein Biggie Tupac Album
oder ja, Song aber hören. Guck mal, mein Sohn, der 11 Jahre alt ist.
Dem ist das scheißegal.
Dem ist das sowas von scheißegal wahrscheinlich irgendwann. Also das ist halt so, ja.
Aber der wird auch Fan von dem ersten komplett KI-generierten 1 und 0 Rapper, den es gar nicht mehr physisch gibt.
Wahrscheinlich. Also, ja, Mann.
Aber ich auch. Wenn der krass ist, ist der krass, Mann.
Nein. Nee, aber da fehlt die Seele.
Guck mal, es ist so, um den Vergleich von dem Kochen nochmal zurückzuholen.
Mick ist der Koch.
Aus diesem geschnippelten Zeug, ne? Das kannst du ja durchaus auch als Salat verkaufen. Und es gibt durchaus auch Leute, die würden das dann einfach so fressen. Und das ist dann auch okay, ne? Weil wer will jetzt irgendwie ein bekannter Koch sein, weil er richtig krasse Salate macht? Dementsprechend ist es schon okay, wenn das die KIs übernehmen. Dann machen die den Salat und irgendwelche Leute, denen das reicht, die ballern sich das rein. Aber es wird immer Leute geben, die Vinyl und das Buch und auch den echten Song von dem echten Rapper haben wollen.
Was ist das jetzt auf der Speisekarte, das Vinyl?
Das Steak.
Das Filet Mignon, oder?
Das Filet Mignon.
Ja, nee, muss nicht mal Fleisch sein. Es kann ja auch was Leckeres, Vegetarisches sein.
Ja, die Creme, den Dip. So. Aber die Gefahr ist schon da, dass das schon, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, und deswegen ist das Thema von dir ja schon auch ganz spannend, es kann in einer nächsten Generation schon auch eure Arbeit ein bisschen obsolet auch irgendwie machen, nicht mehr so greifbar, weil vielleicht diese paar Prozent mehr, diese Prise obendrauf, dann vielleicht auch gar nicht vermisst wird, weil man sie nicht kennt, weil sie einfach, es reicht, dass mir da die KI eine absurde Welt zusammenmalt. Und die zweite Ebene, ja. Oder mach mal.
Ja, mag sein, aber ich glaube, dass derjenige, der dann am Ende entscheiden muss, ob die KI das richtig gemacht hat oder was von der KI gemacht wurde, dann an den Kunden, an die Öffentlichkeit, an was auch immer rausgeschickt wird, das ist ja immer noch eine Aufgabe, die sie nicht noch einer KI überlassen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Keine Ahnung, wer weiß, vielleicht macht es dann auch noch eine Entscheider-KI oder sowas. Aber das ist auch in Ordnung. Das ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass da sehr viele kreative Aufgaben für Menschen übrig bleiben, weil sie einfach merken werden mit der Zeit, wie wenig Seele und wie wenig Liebe in dem, was die KI generiert, steckt. Ne? Und das werden die, glaube ich, immer zurückholen wollen. Und ich meine, am Ende, wenn nur noch die Roboter für uns arbeiten und wir kein Geld mehr verdienen müssen, weil wir unser Grundgehalt oder was weiß ich was kriegen, dann machen wir doch sowieso alle was Kreatives. Also ist doch geil. Dann überlassen wir den Robotern alles andere und die kreativen Sachen machen wir.
Ich glaube tatsächlich, dass es, also jetzt gerade ist natürlich so dieser Umschwung, dass alle super interessant und spannend finden und oder auch Angst davor haben oder sonst irgendwas. Und man sich voll, ich glaube aber, es wird einfach, irgendwann wird sich's einpendeln und das Gleichgewicht wird gefunden werden. Also es wird so sein, ja, dass wir einfach damit zusammenarbeiten. Und dann geht es auch nicht darum, dass du ersetzt wirst, sondern es geht darum, wie du es in deine Arbeit integrierst, wie gut kannst du damit zusammenarbeiten. Und es muss gar nicht bei jedem Projekt irgendwie sein, aber es kann einfach sein, dass bei vielen Sachen das ist so, ey, guck mal, das können wir mit KI machen und das ist geil und dann dies und das. Und weil es gibt ja auch geile Sachen damit. Und genau, ich glaube ja, einfach, dieses Zusammenspiel wird einfach super wichtig.
Ja, ich glaube, dass was in Zukunft vielleicht noch mit am wichtigsten wird an dieser ganzen Geschichte, ist halt zu erkennen, was KI ist oder was nicht. Oh, und du hast es ja eben schon angesprochen, Pascal. Also du, ein Foto mit Obama und dann irgendwie Fake und alles Mögliche. So, jetzt reden wir hier irgendwie vom Hip-Hop-Kontext, wo das alles mehr oder weniger, nicht falsch verstehen, aber egal ist. So, aber du kannst ja auch, weiß ich nicht, was für Leute Obama neben Putin stellen oder denkt dir was aus, so, und dann erkennt jemand nicht, dass es halt irgendwie kein echtes Bild ist. Ich glaube, das wird halt entscheidend, da in Zukunft irgendwie ein bisschen Fokus drauf zu legen, dass denn dein Sohn zum Beispiel auseinanderhalten kann, ist das jetzt hier echt, ist das nicht echt.
Das stimmt.
Ja. Oh, das wird richtig unangenehm. Diese ganzen Bilder mit dem Papst, der in verschiedenen Stilen rumgelaufen, das war zu weit weg von mir. Das hat mich einfach alles immer nur ein kleines bisschen amüsiert. Fand ich lustig, die Gefahr und die Angst dahin, dass einfach alles gefaked ist im Internet. Da steuern wir auch unaufhaltbar hin. Das wiederum ist aber das Schöne an dieser Kultur, in der wir uns bewegen, ehrlicherweise in vielen anderen Kulturen auch, aber wir sind nun mal alle Teil der Hip-Hop-Kultur, dass wir da drin so viele Güter, so viele Dinge haben, die du entweder druckst, Bücher, schöne Grüße, kauf das Pascal Kerouche Buch, verdammt nochmal.
Jetzt vorbestellen auf meiner Seite.
Ja, genau, das soll ausverkauft sein. Das hat der Bruder einfach verdient. Und die Sachen, die wir in der Vergangenheit immer alle gefeiert und geliebt haben. Und deshalb haben wir die Kategorie Classic der Woche. Und ihr beide müsst einen mitbringen. Und jetzt erklär mal, Pascal, warum dein Classic der Woche vielleicht kein Biggie Double-Feature-Album 2023 machen sollte.
Ey, mein Classic-Album der Woche ist auf jeden Fall Tupac mit All Eyes on Me. Ich habe ein bisschen überlegt und habe, weil ich gerade schon bei Yannick da oben in der Kamera gesehen habe, Enter the 36 Chambers im Hintergrund an der Wand hängen. Das ist so mein allererstes Hip-Hop-Album gewesen. Aber diese ganze West Coast Zeit war schon sehr, sehr prägend und das ist ein Album, das kann ich immer wieder anhören und da sind so viele Klassiker drauf und so viele Künstler drauf und das ist einfach so dieses Feeling. Ich glaube, war es das erste Doppelalbum im Hip-Hop? Ich weiß es nicht. Es war das erste Doppelalbum im Hip-Hop und es ist einfach ein geiles Album. Von vorne bis hinten, vom ersten Song bis zum letzten Song auf der zweiten CD.
Habe ich hier schon mal eines einer mal erwähnt. Ich habe mal auf so einer längeren Autofahrt mit Vollsperrung Autobahn und über die Dörfer tingeln auf einmal den Tick gehabt, ich wollte jetzt Tupac hören. Und habe mir genau das Album angemacht und habe einfach sehr, sehr, sehr viel Freude daran gehabt. Inklusive einer großen Irritation darüber, dass jeder Song 4 Minuten 30 lang war. Ja. Das war ich nicht mehr gewohnt.
Und es hat halt voll komplett verschiedene Stimmungen, ne, dieses ganze Album. Also Two America's Most Wanted irgendwie, der krasse Gangster-Song, dann irgendwie, keine Ahnung, ein Manager mit Danny Boy war, glaube ich, auch da drauf. Das ist eher so was komplett anderes und also es ist halt alles so, ja.
Und vielleicht der größte Hip-Hop-Song aller Zeiten, ne, von der Hook her.
Ja, ist es so?
California Love.
Ach krass, ja. Ah, ist es der größte, ja?
Doch, ja, also stimmt. Also ich habe jetzt das jetzt Statement gedroppt, aber ich glaube, das ist die Nummer, auf die wahrscheinlich, die kann wahrscheinlich jeder.
Ja, fast schon zu groß, ne?
Ja. Ja, ist bigger than Hip-Hop.
Ja.
Aber Mikis, wie viel hättest du gegeben für einen Tupac Mikis Fontanier-Streifen? Weil KI kann ja theoretisch dafür sorgen, dass du das vielleicht noch umsetzen kannst.
Ja, aber dann ja, willst du ja mit Tupac am Set sein. Du willst ja nicht KI-Tupac haben, Digga. So, jetzt am Mikke, sorry.
Das auf jeden Fall, ja. Also bringen wir dir dann Set mit seinem Charisma. Ich glaube, das Charisma fehlt der KI, die mir den dahin projiziert.
Ja.
Aber ja, wäre schon geil gewesen, ne? Da gibt es noch ein paar andere, für die ich gern gemacht hätte, wo es nicht mehr geht, aber der ist auf jeden Fall auch schon ein krasser Dude.
Ey, du hast es aber für ein paar geile gemacht, ne? Und ich glaube, da ist auch irgendwie dein Classic der Woche hat ja da auch quasi seine Wurzeln.
Ja, auf jeden Fall. Mein Classic der Woche ist das One-Album von Savage und Azad. Es ist einfach, es hat mir irgendeine Spotify-KI, da sind wir wieder, von ein paar Monaten einfach reingespült, ne? Und dann bin ich wieder drauf hängen geblieben und habe einfach das ganze Album rauf und runter gehört. Und es ist einfach so gut gealtert. Es ist einfach, es könnte auch von letztem Jahr sein, so. Es hat immer irgendwie diese verrückten Adlibs, dieses crazy Rumgeschreie. Savage hat so einen verrückten Flow von vorne bis hinten. Alter, nur wegen Savage seinen Flow kannst du dir das Album schon geben. Dann noch Azad mit seiner brachialen Stimme. Alter, das ist einfach ein übertriebenes Album. Das lässt mich wieder so wie 15, 16 fühlen, ne? Und da mache ich die Musik viel zu laut an und mach alle vier Fenster runter. Ich will, dass jeder Wichser auf der Straße hört, dass ich diese Musik jetzt höre. Jeder soll das hören.
Ja, geil, fühle ich. Das ist auch so ein Album, das ist genau die Zeit, das katapultiert mich auch so in die Jugend zurück, irgendwie, wo das so irgendwie MTV-mäßig die Videos hoch und runter liefen. Ich
ja, Mann.
So viel Mucke irgendwie das erste Mal so richtig bewusst mitbekommen habe, also so richtig bewusst gehört habe, mir Videos angeguckt habe, so und ja, dann einfach die beiden zusammen. Ich vorher auch nicht mitbekommen, dass es so Collabo-Alben in dem Sinne schon mal gab, irgendwie das erste Mal für mich sowas gehört. Also ja, sehr, sehr starkes Album, kann ich sehr, 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 sehr gut nachfühlen auf jeden Fall.
Überleg gerade, was mein Lieblingssong wäre. Ich habe das mir bei Spotify gerade wieder aufgemacht. So, ich schwanke zwischen Cook My Man und Monster Shit. Was würdet ihr nehmen?
Monster Shit war die Single, ne?
Monster Shit war schon brutal. War
schon brutal. All for One ist auch. Die Savage-Chöre.
Auch stark. Aber da verstecken sich auch zwischendurch ein paar, die nicht als Singles rausgekommen sind hier. Dieser Jungle-Song und diese crazy Adlibs da drauf. Also ihr müsst euch einfach nur die Adlibs davon reinziehen, was da für Tiergeräusche kommen. Da ist Feierabend, sag ich euch.
Ah, geil.
Das kam halt genau in der Zeit raus, als ich in New York war. Darum, ich habe das komplett ignoriert. Ich kannte diese Singles, ich fand's auch geil. Ich hatte auch beide auf dem Schirm natürlich und fand's auch nice, aber das ist bei mir leider nie so hängen geblieben.
Schade, Mann. Vielleicht musst du nachholen.
Ich bin gespannt, ob das hier bei euch hängen geblieben ist, was wir denn jetzt ausgewählt haben. Denn wir haben auch einen Klassik der Woche und der feiert Geburtstag.
Genau, der feiert Geburtstag. Am 10.06. wird das Ding, jetzt muss ich rechnen, 15 Jahre alt, 2008 rausgekommen, von Lil Wayne, The Carter 3.
Das heftiges Album.
Auf jeden Fall. Das sehr heftig habe ich auch. Ich erzähle erstmal was zum Album.
Ja,
das ist das sechste Studioalbum von Lil Wayne, wie gesagt, 2008 über Cash Money Records rausgekommen, hat sich unfassbar gut verkauft, 2,8 Millionen Mal das meistverkaufte Album des Jahres in den USA, ist direkt einen Monat nach Veröffentlichung doppelt Platin gegangen.
Ganz kurz, ja, 2008. Wir reden von Zeiten mit, wo Download und so war, glaube ich, in der Zeit an seiner Höhephase. Die Musik war eigentlich so gut wie nicht tot, aber es war so am Arsch. Keiner hat mehr Geld ausgegeben für nichts, weil alles war so, fuck, wir verdienen einfach kein Geld mehr. Und der Typ kam einfach damit um die Ecke. Also, und das ist nochmal dieses Doppelplatin, ist nochmal eine komplett andere Nummer als so jetzt natürlich. Ist nochmal
völlig crazy.
Krasser.
Total. Am Ende sind bis heute über 3 Millionen Exemplare verkauft von dem Ding. Hat 2009 den Grammy für Best Rap Album bekommen. Ja, was soll man noch dazu sagen? Classic.
Ich sag dazu wirklich, sorry, dass ich wieder unterbreche.
Alles gut.
Lil Wayne ist einer der krassesten Künstler, die es gibt. Wenn nicht sogar einer der Best Rapper alive tatsächlich. Muss ich wirklich sagen.
Jetzt bringen Argus warum.
Warum, Digga, der Typ ist, seitdem er 12 ist, ist er unter Vertrag bei Cash Money, glaube ich. Mit 16 hat er seine erste Platin-Album. Jetzt ist er über 50. Es gibt niemanden, nicht mal ein Jay-Z ist so lange im Game wie fucking Lil Wayne. Ist einfach so. Und Jay-Z, klar, vielleicht ist Jay-Z ein bisschen länger im Game, aber Jay-Z hat nicht diesen Output mehr. Was macht denn Jay-Z noch? Klar, der ist jetzt bekannt für sein Business-Ding und so, aber musikalisch, komm, so die letzten auch, was war das letzte Jay-Z-Album?
Komm,
Jigger.
Ja, Schrott, sorry. An alle Jay-Z-Fans. Ey, kann ich nicht. Ja, sorry, aber ist
denk einfach dran, so. Denk dran, wir posten jetzt Zitate.
Das war dieses Ding. Digga, das war, nein, aber das war dieses Dings, das war diese Grown-Man-Rap, Alter. Der hat 10 Marken hintereinander genannt bei diesem einen Song oder so, bei dieser einen Single und hat in irgendeinem Louvre irgendwie gerappt. Digga. Und Lil Wayne ist immer noch Hip-Hop und immer noch auf dem Boden und immer noch, was heißt auf dem Boden? Der war, Digga, der ist seit 16, ist er ein Superstar. Wie alt ist Lil Wayne?
Ja, das versuche ich gerade herauszufinden. Pass mal auf. 82er Jahrgang.
Ja, siehst du? Das heißt, der ist 41 Jahre alt. Das heißt, minus 16?
Ja, und der ist auf jeden Fall, und das muss man ja auch mal sagen, und das ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Auch heute immer noch wieder überall.
Immer noch?
Immer wieder da, erstmal Feature, ich glaube, Release ist gar nicht mehr so viel gerade.
Doch, aber der hat ein Album rausgebracht gerade, mit einer Single mit DMX zusammen. Ja, Mann.
Ach ja, krass, siehst du. Krass,
siehst du, immer noch. In Deutschland kriegen wir es gar nicht so mit, aber in Amerika immer noch. Der hat auch gerade irgendwie wieder ein neues Video mit irgendjemand rausgeballert, auch heftig.
Kader 4 ist im Anmarsch, ne? Also da ist was geplant. Ja. Zu Kader 3 ist aber auch der Effekt von A, das, was du beschrieben hast mit der Situation, in der man sich im Markt befunden hat, und B, mein ganz persönlicher Peak bei ihm, weil ich vorher und hinterher so immer so ein Gefühl dafür hatte, ja, krass und präsent und mal Songs und so, aber dieses Album im Gänze war auch einfach ein Masterpiece. Da war irgendwas in der Luft im Studio, dass das so in seiner Perfektion zusammengefasst wurde, weil das hat, glaube ich, ich meine, zeigen die Zahlen, das hat ja wirklich jeden umgehauen. Und Emily ist bis heute ein Song, der ist jetzt auch 15 Jahre alt, den kann ich jetzt anmachen und ich fühle ihn. Aber, und das ist das Schöne an diesem Album auch, wir reden hier über Jay-Z und Lil Wayne, und wenn wir aus den Epochen oder aus den Regionen kommen, die beiden mit Mr. Carter zusammen einen Song auf diesem Album, den ich auch sehr, sehr liebe. Also,
und ganz kurz, guck mal, diese ganzen neuen Rapper, ja, wie sehen die aus? Ich weiß genau, wo ich hinaus will. Digga, die haben alle Dreadlocks, die haben alle Face-Tattoos, das ist alles Lil Waynes Kinder. Und er hat sogar drüber gerappt bei diesem Song mit DJ Khaled zusammen, wo er dieses, wie heißt das, wo Jay-Z auch drauf ist, wo God Did, wo Jay-Z so seinen Part gemacht hat mit seinem 5-Minuten-Verse. Aber, ey, krasser Part, aber in der Kürze und Würze kommt Lil Wayne um die Ecke. Und Digga,
aber sagst du jetzt, der ist Top 1 oder sagst du nur, der ist krasser als Jigger?
Ich sag, er ist krasser als Jigger und ich sag nicht, er ist Top 1. Ich sag auf jeden Fall, er gehört in die Diskussion dieser Top-Rapper in der jetzigen Best Zeit.
Best Rapper Alive.
Alive gehört er auf jeden Fall ganz oben und wird aber leider oft vergessen. Ich glaube, Lil Wayne ist so ein. Ich glaube, wenn Lil Wayne heute erschossen wird, werden alle sagen, oh, krassester Typ, krassester Typ, krassester Typ. Und das sagen viele heutzutage, glaube ich, nicht so. Und ich muss sagen, Lil Wayne, Motherfucker.
Und von denen der Generation ist er der, bei dem es immer noch am gefährlichsten ist, dass ihm das passieren kann, glaube ich.
Ja, hundertprozentig.
Factor Realness.
Ja.
Die Lücke gelassen, ob Mikis was zu Carter 3 sagen möchte, aber ich glaube, er co-signed.
Nee, ey, geil. Ist super geiles Album.
Reicht, danke. Wir haben zum Abschluss 3 Songs unserer Playlist. Wenn ihr mal anfangt, Mucke zu machen, ne, dann landet ihr auch in dieser Playlist. Da ihr es nicht macht, taucht ihr nicht in Thanks Backspin It's Friday auf. Aber jede Woche neue Songs. Und 3 habe ich ausgesucht. Und ich sage euch mal ganz ehrlich, einen davon, also na, fang mal an, Yannick. Ich fange mal an.
Ich fange an mit Song Nummer 1. Vor 2 Wochen war er noch hier im Stammtisch, Afrop, zusammen mit DP, Show Must Go On. Kommt als Single zum Album König ohne Land, was am 16. Juni rauskommt. Und wir haben ja mit ihm so ein bisschen drüber gesprochen, wie man beim Älterwerden musikalisch fresh bleiben kann in der Folge von vor 2 Wochen. Ich finde, das stellt er hier ganz gut unter Beweis. Sehr schöner Song von den beiden. So vom Sound passt wunderbar, wie die beiden da zusammen drauf funktionieren.
Ja, ist ein bisschen klassisch, also dem Afrop-Sound treu bleibender Afrop-Sound, aber ich mag diese Verbindung aus DP, die gerade in dieser Bubble auf jeden Fall als und auch selber zitiert, die ist die mit den Rap-on-Rap, die dein Vater schon gefeiert hat. Der Song bringt es auf den Punkt. Und deshalb eine schöne Nummer.
Song Nummer 2, Baby Joy und A zum J, wenn wir viben. Sehr schöner Sommer-Vibe, Baby Joy mit dem französischen Part am Anfang, finde ich auch sehr cool. Französisch immer so was, was mir nicht jedes Mal so richtig gut reingeht, aber bei der Nummer auf jeden Fall sehr cool.
Bist du zufrieden mit meiner Auswahl? Auf jeden
Fall. Ja, hast du sehr gut gemacht, gut gemacht.
Und der Mix ist bisher schon da und jetzt kommt nämlich Nummer 3 und da möchte ich nämlich auch mal wissen, was ihr davon sagt, liebe Gäste.
Ja, Song Nummer 3, 6 Minuten lang. Ich glaube, das ist schon fast das Beeindruckendste an diesem Song. Gringo, Kool Savas, Megalo und Conway the Machine, also als US-Feature drauf. Sehr entspannter Laidback Oldschool Beat und Half-Baked heißt der Song, übrigens, gerade vergessen. Sehr entspannte Nummer, sehr schön, leicht dreckiger Sound, gefällt mir sehr gut.
Habt ihr den gehört?
Voll geil.
Ich habe den leider nicht gehört, tatsächlich.
Mikis?
Ich feiere das voll.
Digga,
Das habe ich richtig an früher erinnert, so Megamix oder wie hießen sie alle, wo dann immer so scheiß viel Rapper drauf waren und alle wollten sich nur gegenseitig toppen und so. Geil, richtig geil.
Ey, ich mag Griselda. Ich fand das auch ganz interessant, das ist ja auch schon 10 Jahre unterwegs, dass das hier in Deutschland immer noch nicht ganz so angekommen ist. Obwohl in den USA ja jeder Name Your Favorite Rapper ja schon hat oder versucht, mit denen irgendwie zu featuren oder irgendwie sie auf dem Album zu Song zu haben oder was auch immer. Und dann taucht auf einmal diese Nummer auf, offensichtlich ein Gringo-Song, auf der Savage und Mega zwei MCs aus Deutschland zusammen mit Conway the Machine auf einen Song packt. Fand ich einen sehr interessanten Move, hätte gerne noch mehr Details darüber erfahren, wie das zustande gekommen ist, ob es dann vielleicht dann die traurige, einfach nur Feature-Eingekauft-Variante ist oder vielleicht es sogar einen Schritt weiter geht. Fakt ist, ich habe mich in einer Deutschrap-Playlist sehr über den Namen Conway the Machine gefreut und deshalb wollte ich ihn auf jeden Fall auswählen. Und das Ding ist für mich der Song der Woche gewesen. Ich höre den seitdem auf Dauerschleife. Also Pascal, du musst reinhören.
Ja, ich muss allgemein, wir hatten ja selber so den Release diese Woche mit Bones und dann war ich immer so kopflich da mit Video und bla, war ich so drinne, dass ich tatsächlich noch, also ich habe mich gar nicht beschäftigt mit, was diese Woche rausgekommen ist. Das wäre jetzt so Aufgabe für heute gewesen.
Ja.
Darum, ich werde es mir auf jeden Fall anhören.
Du musst ja jetzt auch los, hast einen Termin, hast ja gesagt. Genau, ne? Deswegen meine Aufgabe für dich, hör dir Half-Baked an.
Mach ich.
Meine Aufgabe für euch da draußen, kauft euch das Pascal Kourouf-Buch. Und Mikis, was können wir bei dir den Leuten ans Herz legen? Was sollen sie machen?
Du, demnächst kommt mein Roland-Kaiser-Video raus. Das ist richtig geil geworden. Könnt ihr alle mal ein Roland-Kaiser-Video anklicken. Das wäre echt nice von euch. Danke.
Und vor allen Dingen, slidet in die Kommentare. Das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache. Das wird total lustig. Ey, Leute, ich habe es am Anfang gesagt und ich beende es auch damit. Zwei Legenden, die heute beim Backspin-Stammtisch, schön, dass ihr da wart. Danke, Pascal Kourouf und danke, Mikis Fontanier. Es war
sehr
mir
gerne.
Freude.
Danke dir.
War mir auch eine Freude.
Ist ja auch Legende, muss man auch mal sagen.
Ja, Mann.
Küsschen. Wir sehen uns. Das war der Backspin-Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche.
Ciao.
O2 can do.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich sitze auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.